Seid ganz herzlich gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich sehr, heute weiterzumachen in unserer Predigtreihe. Das ist der achte Teil aus dem Epheserbrief. Und ich lade euch herzlich ein, eure Bibel mit aufzuschlagen in den Epheserbrief. Und ich lese aus Kapitel 2 die Verse 8 bis 10. Epheser 2, 8 bis 10. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Eines der schmerzhaftesten Gefühle, die ein Mensch überhaupt haben kann, ist das Gefühl, wenn man es zurückgespiegelt bekommt, ich genüge nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich vermute, wenn du schon so alt bist wie ich, 32 geworden. Meine Tochter hat mich auf dem Weg hierher gefragt, warum wissen Erwachsene oft nicht, wie alt sie sind? Jetzt bin ich selber reingetappt. Mit meinen 32 Jahren, kaum was hat meine Seele so lange in Aufruhr versetzt, mich so in meinem Selbstwert gekränkt, wie die Erkenntnis, nach was für einer Begebenheit auch immer, ich bin nicht genug. Besonders niederschmetternd wird es, wenn man eigentlich die Erwartung oder die Hoffnung in irgendeine Person oder Organisation hat, eine Firma, was auch immer, dass man es richtig gut macht, dass man genau an der richtigen Stelle ist, nur um dann gesagt zu bekommen, das, was du bieten kannst, das genügt uns nicht. Wenn du schon mal einen Bewerbungsmarathon hinter dir hast und nach dem 6. oder 7. Gespräch jedes Mal die gleiche E-Mail in all den netten Floskeln, wir kennen das ja alles, wir haben alle Optionen erwägt und hin und her und bla 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 und dann kommt aber das, was eigentlich kommt, Absage, 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 du genügst nicht. Es reicht nicht. Das kann man vielleicht überwinden, das sind Personen, die kennt man jetzt nicht so nah. Schlimmer aber, wenn es ein ehemals guter Freund ist. Wenn du jemals erlebt hast, dass eine echte Freundschaft oder vielleicht dachtest du, es sei eine echte Freundschaft, in die Brüche geht, jemand den Kontakt zu dir abbricht und dir ganz klar sagt, du hast mich so enttäuscht. Deine Freundschaft, die will ich nicht mehr, die reicht mir nicht. Du bist kein Gegenüber für mich, du reichst nicht, du genügst nicht. Und vielleicht das Allerschlimmste, was man menschlich in dieser Hinsicht erfahren kann, da ist man 10, 20, vielleicht 40 Jahre in einer Ehe. Man hat sich aufgeopfert, hat sich hingegeben, man hat geliebt, hat versucht zu überdecken, auszufüllen und dann irgendwann mal, du genügst mir nicht. Bei dir werde ich nicht glücklich, ich bin fertig mit uns. Das geht so tief in unser Innerstes, dass gefühlt manchmal wir uns Zeit unseres ganzen Lebens von so einem Stich nicht ganz erholen können. Ich habe Menschen kennengelernt und ich selber kenne das, dass da eine Unsicherheit in all den neuen Beziehungen, die kommen, entstehen, weil man Angst hat, genüge ich wieder nicht, reicht's wieder nicht. Jetzt vertraust du mir, aber was ist in 5 Jahren? Was ist, wenn ich wieder versage? Oder gar nicht versage aus meiner Sicht, aber du das einfach völlig anders alles deutest, es geht so tief. Dieses Gefühl der Leere, des Versagens. Ich glaube, wir können das gar nicht wirklich in Worte fassen. Da sind Worte kein geeignetes Mittel. Das ist so eine emotionale Realität. Und der Grund ist, weil wir in so einer Situation verstehen, es ist nicht so, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das tut jeder. Sondern ich bin der Fehler. Meine Persönlichkeit ist der Fehler und deswegen funktioniert es hier alles nicht. und ich bin hilflos und was soll ich machen? Und einen Fehler kann man versuchen, sich auszusöhnen, ihn wieder gut zu machen. Aber was ist, wenn mein Wesen, meine Fähigkeiten, mein Charakter, was ist, wenn er nicht genügt? Wie viel genügt eigentlich Gott? Ich weiß nicht, ob du in Bezug auf Gott schon einmal diese Erfahrung hattest. Vielleicht bin ich auch der Einzige im Raum, der dieses Gefühl jemals hatte, nicht zu genügen. Ich weiß, vielleicht sitzt ihr auch gerade da und denkt euch, wovon redet er? Vielleicht fühle ich mich pudelwohl. Mein Selbstwertgefühl ist immer bei 100% und ich gehe froh und frei durchs Leben. Aber spätestens in dem Moment, wenn wir nicht auf horizontaler Ebene mit Mitmenschen, die wir ja alle vergänglich sind, dieses Problem uns vor Augen führen, sondern wenn wir das mal auf die Vertikale nehmen in Bezug auf Gott. Was ist die Frage, was genügt Gott eigentlich? Was muss ich bringen, dass der Schöpfer sagt, das war jetzt richtig gut. So der Standard, den du jetzt hast, der ist richtig gut. Das gefällt mir, mach weiter so. Bin froh, dass du mein Kind bist. Bin froh, dass du in der Gemeinde bist. Richtig gut. Was genügt Gott? In unserem Abschnitt hier in Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, da geht es eigentlich um das Thema. In Vers 1 und in Vers 10 steht beides mal ein Wort, das klammert diese 10 Verse ein, und das ist das Wort Wandel. Finden wir in Vers 1 und in Vers 10, wie wir wandeln sollen. Das ist ein altes Wort, wir könnten vielleicht einfach sagen leben, wie wir leben sollen. Und eigentlich beschreibt dieser Abschnitt einen Maßstab Gottes, der ein Leben beschreibt, ein Leben, das wir leben sollten. Eigentlich sagt Gott uns im Epheserbrief, vor allem in den Kapiteln 4 bis 6, du willst wissen, was mir genügt, du willst wissen, was mein Maßstab ist, ich gebe es dir. Das ist vielleicht die klarste Beschreibung an die Gemeinde, an Christen, in Epheser Kapitel 4 bis 6, der Teil, der irgendwann in den nächsten Monaten dann folgt, wo Gott zeigt, das will ich von euch, das sollt ihr tun, das genügt mir. Und wenn wir einmal durch diese Kapitel 4 bis 10 gehen sollten und den christlichen Wandel, das christliche Leben uns anschauen, dann ergibt sich ungefähr folgendes Bild. Ich fliege mal nur kurz im Vogelflug drüber und nenne mal ein paar Themen. Epheser Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Wandle oder lebe in perfekter Einheit mit den Menschen um dich herum. 4, Vers 17 bis 32. Lebe in völliger Reinheit. 5, Vers 1 bis 6. Lebe in hingebungsvoller Liebe zu jedermann um dich herum. Nicht nur zu den Freunden, auch zu deinen Feinden. 5, die Verse 4, 7 bis 14. Lebe als ein Kind des Lichts. Dunkelheit, Sünde, Bosheit, Süchte. All diese Dinge sollen komplett fern von dir sein, die sollst du nicht mal erwähnen. 5, die Verse 15 bis 21. Lebe in göttlicher Weisheit. Deine Entscheidungen sollen reif, erfüllt, gut sein. 7. Verse 5, 22 bis 6, Vers 9. Lebe in gesunden, auf Liebe gegründeten Ehen und Familien. 8. Lebe in der Kraft des Geistes, Kapitel 6. Das ist jetzt mal nur im Vogelflug einige Themen und die sind dann nochmal gefüllt mit Unterpunkten, wo Gott sagt, ihr als Gemeinde wollt wissen, was ich von euch will. Du Mensch willst wissen, was ein Leben vor Gott ist, das gut ist, dann lebe so. Und wieder dieser Stich ins Herz, dann genüge ich Gott wahrscheinlich auch nicht. Weil so lebe ich nicht. Aber in unserem Predigttext in Epheser 2 und in diesem Abschnitt 1 bis 10, da taucht zweimal ein Wort oder ein Satz auf, der ist fast identisch. Einmal in Vers 5 und einmal in Vers 8. Und dieser Satz lautet, aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade seid ihr errettet. Und das wollen wir uns anschauen in den Versen 8 bis 10, dass Gott sagt, und es ist das Zentrum dieses Briefes von Epheser, und es ist das Zentrum der gesamten Bibel, dass Gott sagt, was mir genügt, was ich will in deinem Leben, was ich sehen will, das ist meine eigene Gnade, die genügt mir in deiner Errettung und in deiner Heiligung und Veränderung. Und diese zwei Punkte, die will ich in diesem Text mit uns herausschälen. Der erste Punkt, Gnade, die genügt in der Errettung. Schaut, wie in Vers 8, wie es beginnt. Denn durch die Gnade seid ihr errettet. 12-mal taucht dieser Begriff in Epheser auf. 12-mal Gnade, 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 Gnade. Das ist das Wort, das sich wie ein roter Faden durch diesen ganzen Brief an die Gemeinde in Ephesus in der heutigen Westtürkei richtet. Man kann ihn übersetzen mit Gunst oder Freundlichkeit. Und wir haben in der letzten Predigt bereits gesehen bei diesem göttlichen Aber. Gott sieht uns Menschen extrem realistisch an. Und wenn du mal, wenn du nicht dabei warst bei der Predigt, lest dir mal die Verse 2, Kapitel 2, 1 bis 3 durch. Die Sicht Gottes auf uns Menschen ist niederschmetternd. Er nennt uns Kinder des Zorns. Menschen, die in den Begierden ihres Fleisches lebten, Söhne des Ungehorsams. Es ist niederschmetternd. Das ist die realistische Sicht Gottes auf den Menschen. Und dann aber in den Versen 4 bis 7 zeigt Gott, dass er mit einem unendlich großen Erbarmen, mit grenzenlosem Mitgefühl uns Menschen sieht und diesen ganzen Sumpf von kaputten Beziehungen und von Sünden und von Süchten und von Merkmalen, die wir selbst an uns hassen, aber wir kommen nicht los davon. Es geht nicht. Und er sieht uns an und der Text sagt uns mit großem Mitleid, mit großem Erbarmen schaut er auf uns und er beugt sich herab in diese gefallene Welt und er kümmert sich. Er kümmert sich und deswegen beginnt dieser Predigttext mit dem Wort Gnade, denn durch die Gnade seid ihr errettet. Es gibt einen Vers aus dem 2. Korintherbrief, der hat mich in dieser Predigtvorbereitung nicht losgelassen und ich habe nie wirklich vorher in meinem Leben darüber nachgedacht. 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist am Ende des Korintherbriefs, den ja auch Paulus schreibt, etwas später wie den Epheserbrief. Und das ist ein ganz schwerer Brief für Paulus. Da ist so viel Schwäche und Versagen mit dabei. Der lebt im Streit mit den Korinthern. Die haben ihm Dinge vorgeworfen. Du bist überhaupt kein Apostel, du kannst auch nicht gescheit reden. Und Paulus verteidigt sich eigentlich nur in diesem Brief. Und ganz am Ende, dann in Kapitel 12, sagt Paulus, ist extrem ehrlich mit den Korinthern. Und er sagt dann zu den Korinthern, dass in seinem Leben ein Stachel im Fleisch ist. Wir wissen nicht, was es ist. Aber da ist etwas in seinem Leben, das ihn so runterzieht und niederdrückt. Und er bringt es direkt mit dem Teufel in Verbindung. Und er sagt, 3-mal habe ich Gott gebeten, dass er doch dieser Sache ein Ende macht, dass er mich endlich befreit, dass ich endlich wieder aufleben kann, es ablegen kann. Was auch immer das ist in seinem Leben, diese Sünde oder Gewohnheit oder Krankheit. Und dann, 2. Korinther 12, Vers 9, sagt er, Paulus, doch er, Gott, sagt zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Meine Gnade muss dir genügen. Warum ist es in dem Moment so schwer für Paulus und ich bin mir ganz sicher auch für dich und für mich? Wenn wir mit diesem Problem in unserem Leben ringen und wir kommen einfach nicht weg davon und 3-mal vielleicht, wir fasten für diese Sache, wir beten dafür, vielleicht wir vertrauen uns sogar jemand anderem an und sagen, das muss endlich raus, das muss weg, ich will aufleben, ich will weg von dieser Sache. Und es gelingt nicht, dann bleibt welches Gefühl übrig? Ich schaff's nicht, ich genüge nicht, ich reiche nicht. Das Gewissen plagt und Gott sagt Paulus in diesem Moment, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass es dir doch genug sein, dass du es nicht schaffst, aber dass meine Gnade, meine Gunst, meine Freundlichkeit das ausfüllt, was du nicht schaffst und meine Kraft wird gerade in den Schwachen mächtig. Denn was genügt Gott? Was genügt Gott von uns? Gott genügt nur Gott selbst. Das ist der Punkt. Und das müssen wir begreifen. Ich habe so viele Menschen erlebt, die aufgewühlt sind in ihren Seelen und die vielleicht hier in die Kirche kommen oder beginnen, die Bibel zu lesen und eine ganz unruhige Seele haben, weil sie merken, ich kann so nicht weitermachen. Auf mir liegt Schuld, auf mir liegt Sünde, ich habe das Gewissen, plagt mich. Und dann kommen sie und sie lesen die Bibel und es wird immer schwerer, weil der Maßstab Gottes immer größer und klarer wird. Und der Ansatz ist, ich kämpfe mich da hoch. Gott, ich zeig's dir, ich schaff's wirklich. Ich werde mich wirklich bessern, aber nimm diese Schuld von mir. Und dann kommt Gott und sagt, nichts, 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 was du bringen kannst, genügt mir. Nichts. Und das entwaffnet uns selbstzentrierte, humanistisch geprägte Menschen völlig. Und deswegen lehnen so viele Menschen diese Botschaft ab. Was haben wir gerade eben gesungen in diesem alten Lied? Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Ich habe nichts zum Rühmen. Ich habe nichts, womit ich mich brüsten könnte. Es war Gott, der in mein Leben eingegriffen hat. Inwiefern eingegriffen? Denn aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade seid ihr errettet. Und das müssen wir begreifen. Ohne die Initiative Gottes, ohne Vergebung unserer Schuld, wird jeder Mensch eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen. Und dieser Moment, wir haben nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, was in diesem Moment los sein wird. Setz dich zu Hause gerne einmal hin und lies Offenbarung 20 und 21. Der Moment, wo jeder Mensch, du und ich, vor dem großen weißen Thron stehen werden. Und dort heißt es, und in diesem Moment, als der auf dem Thron saß, sprach, da floh die Erde und das Universum. Und jeder Mensch, der jetzt noch so ein großes Mundwerk hat und gegen Gott lästert und das alles für Unfug hält, er wird vor ihm stehen und er wird nichts sagen. Er wird schweigen. Wir werden zittern vor diesem Gott. Hast du jemals einen Sonnenauf- oder Untergang gesehen und dich klein gefühlt? Das ist ein Hauch, ein Nichts zu diesem Moment. Wir werden vor ihm stehen und das heißt, es werden Bücher geöffnet. Bücher, wo jeder Gedanke, jedes Gefühl, das ich jemals hatte, jedes Wort, das ich jemals gesprochen habe, fein säuberlich notiert ist. Und dann wird jeder Mensch vortreten vor diesem großen weißen Thron. Und die Bücher werden geöffnet und eine Stimme wird erklingen und wird lesen. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre man Bücher über mich lesen müsste. Es ist die Ewigkeit, dort gibt es keine Jahre. Und wir werden dort stehen und der größte Spötter, der größte Philosoph, jeder wird schweigen. Wir machen einmal im Jahr einen Glaubenskurs hier bei uns in der Gemeinde, Christen entdecken. In diesem Kurs, da ist ein sehr, sehr greifbares Bild für diesen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr Museen mögt oder nicht. Ich mag sie, meine Familie nicht so oder manche. Aber ich liebe Museen, dort rumzugehen. Aber stell dir mal vor, es gibt ein Museum und es heißt Samuel Ewert. Oder füg deinen Namen ein. Oder das Museum heißt einfach ich. Und dieses Museum hat keine Ausstellungsstücke, sondern nur Videoprojektionen. Das sind große weiße Wände, weiße Räume. Und da laufen einfach nur Videoprojektionen. Und dann heißt der erste Raum heißt meine Taten. Und dann stell dir vor, du betrittst diesen Raum und in diesen Projektionen wird dein gesamtes Leben, jede einzelne Handlung, wird einmal an die Wand geworfen. Und du stehst da und schaust es dir an. Diese, ich weiß nicht, wie viele Stunden ein Mensch lebt, Hunderttausende. Und du denkst dir schon, Boden, öffne dich. Es ist so grausam. Ich will das alles nicht nochmal sehen. Ich will nicht, dass mir das alles wieder in Erinnerung gerufen wird. Und dann kommst du in den nächsten Raum, Worte. Und jedes Wort, das du gesprochen hast, in Zeit deines Lebens, ist dort auf dieser Projektion. Und die Menschen stehen da und schauen es sich an. Und dann kommst du in den nächsten Raum, Gefühle. Jede Emotion und jedes Gefühl, jeder Anflug von Hass, Neid, Wut, Zorn, alles ist irgendwie dort abgebildet. Und dann kommst du in den Raum Gedanken. Jeder Gedanke ist dort. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn es diese Ausstellung Samuel Ewert geben würde. Ich glaube, ich würde mich in eine Höhle verkriechen und ich würde nie wieder Zeit meines Lebens unter irgendeinen Menschen gehen. Es wäre mir so unendlich peinlich. Es wäre so schlimm, wenn man wirklich wissen würde, was da drin schon alles war. Aber die Bibel sagt, genau das wird geschehen. Genau das wird passieren. Und wenn Paulus hier schreibt, aus Gnade seid ihr errettet, dann sagt er, Gott hat eingegriffen und er hat eine Möglichkeit geschaffen, um jede einzelne Tat, jeden sündigen Gedanken, jede falsche Emotion, jedes Wort, das wir geredet haben, zu sühnen, zu vergeben. Wie? Er sagt es hier, durch Glauben. Denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels oder durch den Glauben. Und das ist das Kernstück all dessen, was wir als Christen glauben. Es ist das Kernstück dessen, dass wir glauben, dass Gott eine Lösung bereitgestellt hat, in der ich überhaupt keine Rolle spiele. Also ich spiele die Rolle des Bösen, des Schurken, dessen, der da, Epheser 2, Vers 1, da liegt wie eine Leiche und überhaupt nicht die Kraft hat, aufzustehen oder irgendetwas Gutes zu tun. Sondern Gott sieht diese Sünder, er sieht dich und mich, diese kaputten, geschundenen Seelen, die so viel anrichten in ihrem Leben. Wir brauchen nicht auf Hitler und Stalin schauen, wir brauchen einfach nur in unser eigenes Leben, in unsere eigene Gedankenwelt zu schauen. Und Gott sieht es und sagt, ich stelle eine Lösung bereit. Und durch den Glauben, das heißt durch dein Vertrauen, wird dir alles vergeben. Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt, ob du jemand bist, der seit Jahrzehnten in Kirchen geht und Christ ist, oder vielleicht sitzt du hier als jemand, der als Skeptiker da ist. Ich kenne uns alle nicht, unsere Lebensgeschichten, aber führe dir das vor Augen. Es gibt eine Möglichkeit, einen Weg. Und dieser Weg ist ein Weg, in der dir alles vergeben wird, in der dir deine gesamte Schuld genommen wird vor Gott. Wie? Indem Gott einen Weg schafft durch seinen Sohn. Und Jesus, er stirbt am Kreuz. Er leidet unschuldig, er hat nichts getan. Aber er wird ans Kreuz genagelt für den Sünder, der sagt, daran glaube ich. Das ist meine einzige Hoffnung. Ich glaube daran, dass er mein Versagen auf sich genommen hat und dass Gott ihn bestraft an meiner Stelle. Was genügt Gott? Gott genügt nur das, was er sieht, was Jesus getan hat. Ich hatte einen Moment, als ich nach dem Abitur in Schweden war, bin da mit einer riesen Erwartung hin, dachte, das wird das Jahr meines Lebens, so nach dem Abi und dann, es war eine Bibelschule, ich habe da Häuser renoviert und ziemlich bald hat sich gezeigt, es wird richtig schwierig, weil wir im Team überhaupt nicht klar kamen. Ich dachte, ich bin doch nur unter Christen, das muss doch der Himmel auf Erden sein. Und dann nur, das war eine ganz große Drucksituation und alles, wo ich dachte, die Dinge, die kann ich, die galten plötzlich nichts mehr. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig stark dieses Gefühl, ich genüge nicht, das reicht nicht, was ich bringen kann. Und das spitzte sich immer mehr zu. Und dann gab es eine Situation, ich weiß nicht mehr, warum es passiert, aber ich hatte einen riesen Streit mit meinem Chef. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht beim Bauen, der eine größere Auswirkung hatte. Und immer Freitagmorgens, da waren wir in der Holzhackecke und ich musste mit den Studenten da gemeinsam Holz für den Winter hacken. Und ich weiß, wie mein Chef hinkam und mich so richtig hat runterlaufen lassen. Wahrscheinlich zu Recht, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und als er wieder gegangen ist, stand ich in dem Wald und dieses Gefühl, es reicht nicht. Mein Charakter, meine Fähigkeiten reichen hier nichts dafür, war so erdrückend, so groß. Und da fiel mir ein Lied ein, das wir auf dem Weg dorthin gehört hatten bei meinem Papa im Bus. Wir waren da vorne in Schweden im Urlaub und er hat mich dann dort an dieser Schule rausgelassen. Es war ein Lied von Manfred Siebald. Alter deutscher Liederschreiber und Christlicher. Und dieses Lied war plötzlich da. Ich weiß nicht warum. Und dieses Lied geht, du genügst. Du genügst, Jesus, du genügst. Und in den Versen geht sie bald auf diese ganzen Schwächen und Probleme ein, die wir Menschen haben. Und ich weiß, wie ich da in diesem Wald stand, so getroffen war in mir selbst, so gedemütigt. Und plötzlich habe ich es begriffen, in dieser Situation, gerade jetzt, Jesus genügt. Menschen sind sauer auf mich, ich mache Fehler, ich reiche nicht, aber vor Gott genügt eins. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Und wenn Gott mich als Versager jetzt anschaut, sieht er seinen Sohn. Über all meine Makel und Fehler und Sünden durfte ich wie eine Art Mantel um mich legen, der alles umhüllt, der meine ganzen geistlichen Bettellappen überdeckt. Und wenn jetzt Gott mich sieht, sieht er nicht den Schmutz und den Dreck und all diese Dinge. Er sieht Schönheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit, die mir von Jesus geschenkt wurde. Du genügst, Jesus, du genügst. Kannst du das sagen? Oder versuchst du vor Gott, dich abzumühen? Versuchst du vor Gott, ein Bild irgendwie zu zeigen, zu sagen, Gott, ich schaffe das schon, gib mir noch ein bisschen mehr Zeit. Ich kriege das schon in Ordnung mit dieser Beziehung. Ich werde diese Sucht schon noch los. Bitte Gott, straf mich nicht. Ich schaff's wirklich. Das ist der völlig falsche Weg. Aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und dann sagt Paulus es sogar, und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Das passiert nicht aus uns heraus, dass wir vor Gott irgendetwas zeigen oder beweisen können. Nein, es ist Gottes Geschenk. Die Frage, die sich hier auftut in Vers 8 ist, er sagt ja, und das nicht aus euch. Und die Frage, mit der sich Ausleger schon lange beschäftigen, ist, was nicht aus uns? Es gibt ja einige Dinge im Satz davor, auf die sich dieses Pronomen beziehen kann. Ist es der Glaube, der nicht aus mir selbst kommt? Ist es die Gnade Gottes, die nicht aus mir selbst kommt? Ist es die Rettung, die nicht aus mir selbst kommt? Dieses Pronomen und das nicht aus euch, das ist sächlich, also im Neutrum. Aber Gnade und Glaube im Griechischen, das ist weiblich. Das heißt, es funktioniert nicht, dass und das nicht aus euch kann sich nicht einfach nur auf den Glauben beziehen oder einfach nur auf die Gnade beziehen. Ich glaube, es meint den ganzen Satz. Durch Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und weil Paulus weiß, dass wir nicht einmal das schaffen, dass wir nicht einmal das schaffen, wie der Bettler an der Straße zu sitzen und wenn uns das Almosen angeboten wird, zuzugreifen, sagt er, und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, es ist Gottes Gabe. Alles ein Geschenk Gottes. Und deswegen hat der Liederschreiber von dem Lied, das wir gerade gesungen haben, das richtig gut auf den Punkt gebracht. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Und dann fügt Paulus noch hinzu, nicht aus Werken, Vers 9, damit niemand sich rühmt. Wir versuchen, diese Wahrheit an einer Illustration klarzumachen, die tatsächlich genau so passiert ist. Ich lese in der Realschule bei uns mit den Neunklässlern jedes Jahr das Buch Die Zuflucht. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt oder den Film noch nicht gesehen habt, eine ganz, ganz warme Empfehlung. Es ist eine Biografie der holländischen Christin Corrie ten Boom und ihrer Familie, die im Untergrund gegen die Nazis kämpften. Jetzt nicht mit Waffen, sondern sie versteckten Juden bei sich zu Hause und versuchten so vor den Nazis die Leben dieser Juden zu retten, was ihnen auch gelang. Allerdings auf Kosten der eigenen Familie. Der Vater verstarb im KZ, die Schwester und auch noch weitere Familienmitglieder. Und Corrie, sie wächst auf in dieser Zeit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Haarlem in Holland. Der Vater ist in einem ganz traditionsreichen Uhrmachergeschäft mit einem Marktplatz dort in Haarlem, ist heute ein Museum. Und irgendwann zieht eine Tante zu ihnen in die Familie, die ledig ist oder Witwe ist, Tante Jans. Und Tante Jans hat eine ziemlich angespannte Beziehung zu Corrie, zu diesem Kind oder der Jugendlichen, die dann heranwächst, weil Tante Jans einen unglaublich engen moralischen Maßstab hat. Und sie legt den gerne und oft an ihre Nichte an und gibt Corrie das Gefühl, du kommst nicht gut dabei weg, das, was wie du dich verhältst, ist nicht gut. Tante Jans ist viel beschäftigt, sie ist in ganz Holland unter den Christen bekannt für glühende christliche Traktate. Und sie beschreibt es in dem Buch, wie Tante Jans zwei Zimmer hat und eins ist die Schreibstube. Und da sitzt Tante Jans den ganzen Tag und schreibt glühende christliche Traktate, die dann überall hin verschickt werden, organisiert Spendenkampagnen und Wohltätigkeitsfeiern. Also mit anderen Worten, Tante Jans ist dieser Überchrist. Es ist dieser Mensch, den jeder anschaut und sich denkt, hätte ich nur ein bisschen mehr von ihr, mehr Eifer, mehr Leidenschaft für den Glauben. Und so läuft Tante Jans erhobenen Hauptes mit einer großen Tasche guter christlicher Werke durch ihr Leben. Aber selbst diese große Tante Jans ist nicht unsterblich und irgendwann, sie ist schon in betagtem Alter, da sagt der Arzt der Familie, dass sie nur noch 3 Wochen zu leben hat, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet. Und dann beschreibt Corrie, wie die ganze Familie unten im Wohnzimmer sitzt und sagt, wer geht hoch und wer sagt es ihr? Und sie entscheiden sich alle gemeinsam hinzugehen. Und dann, ich würde euch das gerne einmal vorlesen aus dem Buch, weil es so treffend ist für genau die Aussage unseres Textes. Der Vater, Kaspar ten Boom, und die anderen Familienmitglieder betreten jetzt das Zimmer von Tante Jans mit dieser todbringenden Botschaft. Ich lese, Tante Jans saß an ihrem runden Mahagonitisch und arbeitete an einem neuen Spendenaufruf für ihr Soldatenheim. Als sie die vielen Menschen hereinkommen sah, legte sie den Federhalter hin. Sie blickte von einem Gesicht zum anderen, bis sie meines entdeckte, und dann stöhnte sie leise weil sie nun verstand. Meine liebe Schwägerin, begann der Vater sanft, es gibt eine fröhliche Reise, die jedes Gotteskind früher oder später antritt. Und, Jans, manche müssen zu ihrem Vater mit leeren Händen gehen, aber du wirst mit vollen zu ihm eilen. All deine Clubs, sagte Tante Anna vorsichtig, alles, was du geschrieben hast, fügte Mama hinzu. Das Geld, das du immer aufgetrieben hast, sagte Betsy. Deine Reden, Tante Jans, begann ich. Aber unsere gut gemeinten Worte waren nutzlos. Das stolze Gesicht vor uns verzerrte sich. Tante Jans legte die Hände über die Augen und begann zu weinen. Leer, leer, schluchzte sie. Wie können wir Gott etwas bringen? Was hat er schon von unseren kleinen Kniffen und jämmerlichen Gaben? Leer, leer. Ich habe es zum ersten Mal gehört als Hörbuch und ich habe Pause gemacht und dachte mir, oh Samuel, du Narr. Genau das versuchst du doch, oder? Genau das willst du doch. Dass die Menschen einmal sagen, all deine Clubs, ich habe jetzt keine Clubs, aber all das, was du getan hast, all deine Hingabe, geh doch erhobenen Hauptes zu Gott. Geh doch diese letzte Reise einmal kurz über den Fluss, bis du vor den Toren der Ewigkeit erhobenen Hauptes stehen kannst und sagst, Gott, hier bin ich, dein treuer und guter Knecht. Und in Wahrheit weiß ich, dass ich sagen muss, leer, leer. Was bringe ich für jämmerliche Gaben? Und so kann der Mensch fragen, egal was er scheinbar, wie Tante Jans hier vollbracht hat. Ich meine, sie sitzt in dem Moment dieser Botschaft und schreibt christliche Traktate. Kann man geistlicher sein? So wird es der Mensch Gott einmal fragen können, Gott, genüge ich dir? Und Gott wird sagen, nein, du genügst nicht. Du bist ein Sünder. Aber mein makelloser, heiliger, vollkommener Sohn, den ich am Kreuz für dich hingegeben habe, der genügt. Und ich schenke dir meinen Sohn, der deine ganzen Unvollkommenheiten bedeckt. Genügt dir aber meine Gnade? Genügt es dir? Und vielleicht würde der Mensch sagen, ja, die Gnade genügt mir, ich habe es jetzt verstanden, ich bin ein Sünder, aber Gott, ich verspreche dir, hochheilig, weil du mir so viel Gutes erwiesen hast, mir so frei, großzügig vergibst, ich werde ein gutes Kind für dich sein. Wirklich, ich gebe ab jetzt mein Bestes, mein Äußerstes. Ich will dir gefallen, ich zeige dir, wie ernst ich das jetzt meine. Den Rest meines Lebens werde ich nach Heiligung und nach Reinheit und nach Veränderung streben. Ich werde in die Kirche gehen, ich werde da sogar die Toiletten putzen, wenn es sein muss. Ich zeige dir wirklich, wie ernst ich es meine, Gott. Ich gehe an den Büchertisch auf die Straße und predige dort das Evangelium. Ich werde jeder Pause vorm Essen vor meinen Kollegen beten, dass sie sehen, dass ich Christ bin. Ist mir auch egal, wenn sie spotten. Ich mache das wirklich, Gott. Gott, reicht es dir dann? Reicht es dann? Ich werde wirklich alles geben, trotz meiner Fehler. Und auch dann wird Gott sagen, nein, es reicht überhaupt nicht. Nichts, gar nichts wird reichen. Aber ich habe vorgesorgt. Und es ist der Vers 10. Und Vers 10 ist einer der erstaunlichsten Verse des ganzen Neuen Testaments. Und es tut mir leid, ich muss es vorab sagen, ich werde ihn euch nicht zufriedenstellend erklären können. Ich habe es versucht, es für mich selbst zufriedenstellend zu verstehen, aber ich tue es nicht. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Samuel, ist doch egal, warum willst du immer alles in Systeme packen und erklären? Ja, wir großen Menschen, die ja alles begreifen, aber was sollen wir von Gott begreifen? Deswegen lass uns mal ganz simpel wie ein Kind an diesen Vers 10 herangehen, der jetzt beschreibt nicht Gottes Gnade, die genügt in der Errettung, sondern Gottes Gnade, die genügt in der Heiligung. Wisst ihr, was ist das Problem mit dieser etwas, ich habe es als Karikatur ein bisschen überzeichnet, gerade etwas überspitzt, aber was ist das Problem, wenn wir so zu Gott kommen? Errettet aus Gnade, danke Gott, aber jetzt mit größter Mühe, Gott, ich beweise es dir, ich schaff's wirklich. Was ist das Problem? Es ist so menschzentriert. Es ist so billig, so drittklassig, so jämmerlich. Ich meine, sind wir doch ehrlich. und dann gelingt uns vielleicht eine Woche irgendetwas, wo wir dann ganz stolz drauf sind, damit in der nächsten Woche der nächste Dreck aus unseren Herzen hervorbricht und wir wieder zurückgeschlagen und entmutigt sind. Paulus hat nichts schärfer verurteilt als diesen Punkt in den Gemeinden, Heiligung als so ein menschliches Wiedergutmachungsprogramm in Bezug auf Gott zu sehen. So, hey, du hast mir alles geschenkt, jetzt gebe ich mir richtig Mühe. In Galater 3, Vers 3 sagt Paulus was sehr Interessantes. Der redet echt scharf hier mit den Galatern und sagt, seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt im Geist den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen. Paulus sagt den Galatern, ihr seid durch Glaube und Gnade gerettet und wollt jetzt Heiligung spielen aus eurer Kraft. Ihr Narren, sagt Paulus, ihr seid so unverständig. Nein, Paulus zeigt uns hier in Epheser 2, Vers 10 ein tiefes geistliches Geheimnis auf. Und dieses Geheimnis, wenn wir es begreifen, verändert alles. Meine und deine höchsten Anstrengungen genügen Gott nicht. Nein, sondern Gottes gnädiges Zuwenden muss sich dir und mir, es muss uns auch in unserem Veränderungsprozess genügen. Wie beginnt Vers 10? Denn wir sind sein Werk, oder vielleicht noch besser übersetzt, denn wir sind sein Gebilde. Und dieses Wort Gebilde, das kommt aus dem Handwerk. Das heißt eigentlich auch sein Handwerk. Dieses Wort würde man nehmen, wenn ein Auszubildender sein letztes Werkstück baut. Der Schreiner, der dann am Ende den Tisch baut, um zu zeigen, schaut her, das kann ich. Das ist dieses Wort Gebilde, das hier ist Schöpfung, Arbeit, Handwerk. Und Paulus sagt, ihr Epheser, ihr, die aus der Welt und der Sünde kommt, wisst ihr, was ihr seid? Ja, ihr seid durch Gnade errettet, aber durch seine Gnade hat Gott jetzt ein Werkstück. Und dieses Werkstück heißt Samuel, Peter, Lilly, Heinrich oder wie auch immer. Ihr seid sein Werkstück und er baut dieses Werkstück. Es unterstreicht das handwerkliche, künstlerische Können. Wichtig, Paulus, er redet hier in diesem Gebilde nicht von dem physischen Menschen, den hat Gott schon längst erschaffen, gebildet, kunstvoll aufgebaut. Wir haben heute für die Kinder gebetet, die zur Welt kamen in den letzten Monaten und Jahren. Die hat Gott alle erschaffen, sondern Paulus redet aber nicht von der Physis, von dem Körper. Er spricht von der Seele, von dem Inneren. Er sagt, ihr oder wir sind Gottes Handwerksstück. Er arbeitet an uns. Er schleift, sägt, schneidet, hobelt und er baut etwas Herrliches aus diesem rohen Produkt. Nicht wir sind unser Gebilde und bauen an uns selbst. Er ist der Handwerker, der es baut. Und deswegen ja auch im Kontext in Vers 9, Rühmen ist ausgeschlossen. Ich meine, was soll der Tisch am Ende sagen? Ich bin ein so guter Tisch und habe mich so gut selbst gebaut. Nein, sondern dem Handwerker. Dem wird das Lob gebrochen und gesagt, hast du das gut gemacht? So ein gutes, nützliches, hübsches Möbelstück. Denn wir sind sein Gebilde, wir sind sein Handwerk. Weiter, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Und dieses Wort gute Werke, das sind jetzt die Dinge, die der Gläubige am Ende tut. Das ist Liebe, das ist Demut, das ist vielleicht ein Wechsel der Gewohnheit, das ist die Frucht, die herauskommt, aber es entsteht nur aus der Werkstatt Gottes, aus dem Bauprozess, den er baut, in Jesus Christus. Und dieses in Jesus Christus haben wir schon ausführlich im Epheserbrief behandelt. Es sagt, dass ein sündiger Mensch in die Kraft, in die Wirkungskraft Gottes mit hineingeboren wird. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die jetzt in einen Menschen hineinkommt, seine Seele zu neuem Leben erweckt und ihn befähigt, wundervolle Dinge zu tun, etwas zu sein, was er vorher nicht sein konnte. Und jetzt könnten wir sagen, gut, ich verstehe das. Gott hat mich gerettet und ich durfte glauben, bin zum Glauben gekommen, ich habe die Wiedergeburt erlebt und jetzt baut Gott sogar in meinem Leben mit und hilft mir. Aber jetzt kommt der Satz, den ich nicht endgültig erklären kann. Paulus sagt, wir sind in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Und jetzt dringen wir ein Thema ein, wo wir die Göttlichkeit erklären müssen und wir können es nicht. dieses Wort, dieses Verb vorher bereitet, wird nur zweimal im Neuen Testament verwendet und jedes Mal, um die Idee zu vermitteln, dass Gott etwas im Voraus vorbereitet oder bereitstellt. Es ist die bewusste, absichtliche Handlung Gottes vor einem bestimmten Ereignis, der das ganze Vorherwissen, die ganze Vorhersehung Gottes unterstreicht. Hermann Menge übersetzt diesen Vers mit: In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat. Wenn es stimmt, was hier steht, das stimmt, das ist ein Wort, dann bedeutet das, blick einmal auf dein Leben zurück. Der Moment, wo du jetzt heute am, ich glaube, 9. Februar 2025 hier sitzt. Schau in jeglichen Bereich deiner Familie, deines persönlichen Lebens, wo etwas da ist, das Gott wohlgefällig ist. Und wenn du dann jetzt von diesem Zeitpunkt aus zurückschaust, wirst du nach diesem Text sagen müssen, all diese Dinge habe ich nur geschafft, weil es Werke sind, die Gott vorher bereitet hat. Ich kann mich für nichts rühmen. Ich lebe in einer guten, stabilen Ehe. Wir lieben uns, wir vergeben uns, wir haben so manch eine Krise bewältigt. Alles seine Gnade. Alles von ihm gewirkt, alles von ihm vorher bereitet. Du konntest, wenn du in dein altes Leben schaust, bevor du gläubig wurdest, kannst du sagen, so war mein Wesen. Da war Ungeduld, da war Hass und Wut und Zorn. Und jetzt sehe ich immer mehr Liebe, Geduld, Aufopferung. Und wenn du diesen Unterschied siehst, dann kannst du nach diesem Text sagen, alles Dinge aus Gottes Werkstatt, alles seine Gnade. Rühmen sei fern, ich kann mich dafür nichts rühmen. Es geht nicht, nur seine Gnade. Und das erdet unglaublich, oder? Das erdet so sehr, weil wir merken, Gott, ich bin so schwach, dass selbst jetzt, wo du mir Christus in mein Leben gestellt hast, dass ich in seiner Auferstehungskraft leben kann, mir meine Sünden vergeben sind, selbst jetzt brauche ich für jeden nächsten Schritt, den ich gehe, deine Gnade. Ich reagiere als Gläubiger auf Ablehnung mit Liebe, von Gottes Gnade vorbereitet und gewirkt. Ich entscheide mich für Vergebung und nicht für Bitterkeit, wo mir Unrecht passiert ist, von Gottes Gnade vorbereitet und gewirkt. Ich habe Geduld, auch wenn im Haus alles explodiert und die Kinder unruhig sind und ich kann mit Ruhe und Geduld in Selbstbeherrschung dieser Situation begegnen. Alles Gnade. Alles von Gott vorbereitet. Ich konnte einen Konflikt, der über viele Jahre mein Leben tyrannisiert, kaputt gemacht hat, klären. Ich durfte mich ehrlich entschuldigen. Pure Gnade von Gott vorbereitet. Und so könnten wir diese Liste durchgehen. So häufig ist die Reaktion in diesem Moment, aber das macht keinen Sinn für mich. Ich verstehe das nicht. Ihr Lieben, wir müssen nicht alles verstehen. Wir dürfen schlicht glauben. Und das verändert so viel. Weil ich habe jetzt bis jetzt immer über die Vergangenheit geredet, was schon passiert ist. Aber schauen wir mal in die Zukunft. Ich weiß nicht, vor welchen Herausforderungen du stehst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du problemlos 3, 4, 5 Lebensbereiche nennen könntest, wo du große Sorgen hast, wo du nicht weiterkommst, wo es dich plagt und drückt. Und vielleicht hattest du bis jetzt die Einstellung zu sagen, Gott, ich schaff's. Gott, ich probiere es wirklich. Hilf mir doch, bitte. Ich werde es jetzt echt machen. Aber sieh es mal aus dieser Perspektive von Epheser 2, Vers 10. Steh vor dieser Sache, vor diesem Konflikt oder Gewohnheit oder Charaktereigenschaft, was auch immer es ist, was dich niederdrückt, wo Sünde ist. Und du willst es loswerden und sag, Gott, ich bin dein Gebilde, ich bin dein Werkstück. Du hast mich in Jesus völlig neu gemacht, unverdient aus Gnade. Und ich glaube diesem Text. Ich glaube das, was du sagst, und ich glaube, dass das, wo ich jetzt gerade keinen Weg sehe, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Fähigkeit, mich zu verändern, aber ich glaube daran, dass du diesen Veränderungsschritt vorgesehen hast. Hilf mir. Und ich gehe Schritt für Schritt jetzt im Glauben. Ich folge dir, Jesus, ich richte mich nach deinem Wort, aber bitte lass deine Gnade jetzt mich erfüllen und hilf mir, diese Veränderung zu schaffen. Merkt ihr, wie anders die Situation ist? Ich würde versuchen zu illustrieren. Ich hatte letztes Jahr, ein Kindergeburtstag von meinem Sohn und es gab eine Schatzsuche. Und ich habe es bis ins Detail geplant, alles. Bin in den Wald gegangen und ich habe die Station vorbereitet als Papa. Das macht uns Papas meistens mehr Spaß wie den Kindern wahrscheinlich sowas. Alles war minutiös ins Detail geplant. Die sollten eine Schatzsuche machen und als sie den Schatz finden, noch ein Spiel und sich dann so freuen über den Sieg, dass Räuber kommen, den Schatz wieder klauen und so halt, und so war das alles. Und da war die Jungshorde da und dann lief es halt auch so nach Plan größtenteils. Der Schatz wurde geklaut und alle rennen hinterher. Und dann haben sie aber den Schatz tatsächlich zurückerobert und die hätte das sehen sollen, wie stolz die nach Hause wieder kamen. Und ihren Eltern, also das waren die coolsten Typen Böbingens in diesem Moment, die böse Räuber besiegt haben. Und also die Geschichten, die waren wirklich so richtig dick groß aufgetragen, reißerische Abenteuergeschichten. Aber wenn ihr dabei gewesen wärt, hättet ihr gesehen, heulende Kinder, allen war kalt, es wurde rumgemotzt, es war im Januar, rumgemotzt. Sie haben nicht mal, also sie haben einfach aufgegeben und sind dem Schatz irgendwann nicht mehr hinterhergerannt. Und dann musste man die antreiben, jetzt kommt, weil die haben nicht mehr an den Sieg geglaubt. Und irgendwann habe ich den Räubern gesagt, jetzt lass es einfach da liegen. Und haben die Jungs das dann doch geholt. Und also es war am Ende, es waren sehr unterschiedliche Wahrnehmungen der Situation. Ich habe die Jungs aber so unterstützt und ich habe die gefeiert und gesagt, ihr wart mega krass. Und wir haben die Geschichten dann noch Wochen später erzählt von der großen Räuberjagd und wie sie das dann alles geholt haben. In Wirklichkeit, alles war vorbereitet, alles war fertig. Man musste sie zu ihrem Glück dann sogar noch tragen und drücken und zwingen, aber am Ende waren sie die großen Sieger. Und ich dachte in der Predigtvorbereitung, genau das ist meine Heiligung. Ja, dann aus meiner Perspektive, dann erzähle ich rückblickend, ja, und früher war ich so und aber wisst ihr, jetzt habe ich es dann so geschafft. Und Gott sieht es alles und denkt, oh, ich habe alles vorbereitet. Ich habe alles gemacht. In den Momenten, wo du aufgeben wolltest, da habe ich dich geschoben und ermutigt. Habe dir die Person zur Seite gestellt. Habe dir diesen Bibelvers erlebt. Alles ist minutiös von mir geplant. Und deswegen, Vers 9, rühm sei fern. Rühm sei fern. Für was soll ich mich rühmen? Dass Gott mich in seiner Gnade durchgetragen hat? Ihr Lieben, wer das begreift, es ist reine Gnade, dass ich errettet bin. Und es ist reine Gnade, dass ich in der Heiligung jetzt als Christ leben darf. Der erlebt etwas, was Paulus in Titus erziehende Gnade nennt. Der erlebt einen großen Zuchtmeister in seinem Leben, aber dieser Zuchtmeister ist ein pures Geschenk. Weil der erlebt, ich bin so schwach und so klein und ich kämpfe, obwohl ich seit 20 Jahren Christ bin, immer noch mit Sünden und mit falschen Gewohnheiten und mit Charakterzügen, die nicht gut sind, aber ich weiß, mir ist vergeben aus Gnade. Und ich weiß, wenn ich jetzt im Glauben und in der Buße Schritt für Schritt weitergehen, wird seine Kraft mir genügen und wird diese Gnade mir genügen. Und dann darf ich vor Gott stehen. Und dann darf ich tatsächlich jubelnd wie diese kleinen Jungs, die gerade das Gefühl haben, ich bin Teil einer riesigen Sache. Ich bin Teil einer großartigen Sache, einer großen Schatzjagd. Und ich habe es wirklich geschafft. Im Moment des Scheiterns haben wir den Schatz doch noch gefunden. Dann dürfen wir jubeln und froh sein. Aber dürfen mit dem Liederschreiber sagen, wir sind eine, den Gottes Gnade fand. Rühmen sei fern. Ich kann mich für nichts rühmen. Und dann beginnt die Kraft Gottes in unserem Leben zu wirken. Und vielleicht bist du heute hier wie diese Tante Jans und hast versucht, dein Leben lang aufzubauen. Dein Leben lang dich vor Gott zu beweisen. Und dann ist mein Aufruf an dich, kehr um. Und lass ihre Worte leer deine Worte sein. Weil genau dann sind wir an dem Punkt, wo Gott sagt, endlich hast du es begriffen. Endlich bist du auf deinen Knien. Und jetzt kommst du zu mir und ich fülle dich aus. Ich überdecke dich mit dem, was Christus am Kreuz für dich getan hat. Und ich sehe dich an als ein geliebtes Kind und ich werde dich führen. Ich werde dich leiten, ich werde dich umsorgen. Ich habe vor dir einen Weg des Lebens und der Heiligung minutiös geplant. Geh diesen Weg im Glauben und in der Nachfolge. Das genügt mir. Du darfst frei sein. Amen. Lass uns aufstehen. Und ich lade euch noch ein, gemeinsam auch zu beten. Herr, wie herrlich es ist, endlich in diesem Leben, das von uns so oft geprägt ist von wo wir müde sind, kraftlos, enttäuscht, dass wir Ruhe finden dürfen bei dir. Obwohl nichts passt, obwohl wir Sünder sind, dürfen wir ankommen bei dir und dürfen unsere Seelen still werden und jubeln und sagen, ich genüge endlich, weil Jesus genügt und weil er mir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Herr, darin wollen wir ruhen. Darin wollen wir still werden. Und das soll unser Eifer sein, unser ganzer Antrieb zu sagen, Herr, wenn du doch alles schon getan hast, dann nimm alles von mir. Nimm meine Zeit, nimm meine Wünsche, nimm meine Ziele, nimm meine Arbeit, nimm meine Freizeit, nimm meine Familie, nimm mein Haus, nimm mein Konto, nimm alles, wenn du in deiner Gnade so, so gut bist. Ich will dir alles geben. Befreie uns, Herr. Befreie uns durch einen frischen, klaren Blick und großen Glauben auf deine Gnade. Ich bete für jeden, der heute hier ist. Ich weiß nicht, Herr, wie jeder vor dir steht. Nimm uns jeglichen Anflug von Selbstgerechtigkeit, von so einer Ärmel-Hochkrempel-Mentalität, dass man es schon schafft, und schenke jedem von uns einen echten Zerbruch vor dir, dem lebendigen Gott, damit dein Geist beginnen kann, etwas Herrliches, Großes neu aufzubauen. Amen.